Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Ich muss sagen, wenn also dann irgendjemand sich hinstellt und auf eine im Grunde doch schnulzenhafte Musik dann irgendwelche Dinge darüber singt, dass Vietnam nicht zu ertragen sei, dann finde ich, dass gerade dieser Song nicht zu ertragen ist, weil er, indem er das Entsetzliche noch irgendwie konsumierbar macht, schließlich auch daraus noch etwas wie Konsumqualitäten herauspresst.
Theodor Adorno hatte eine klare Meinung zu Protestsongs gegen den Vietnamkrieg. Adornos Schreibtisch ist heute schon vom Weiben zu sehen. Er steht auf dem Campus Westend der Goethe-Universität in Frankfurt in einem Glaskasten. Theodor W. Adorno, Platz 1, heißt auch die Adresse eines der 5 Standorte der Hochschule. Und eine Max-Horkheimer Straße führt auch dorthin. Man kann also nicht sagen, dass die Uni Frankfurt die Erinnerung an die großen Denker der Frankfurter Soziologie nicht hochhält. In diesem Jahr feiert sie seit dem Frühjahr schon einen besonderen Geburtstag. Am 1. April vor 100 Jahren wurde an der damals noch jungen Universität der erste Lehrstuhl für Soziologie eingerichtet. Nun gab es einen Festakt zum Jubiläum. Eva-Maria Götz war dabei.
1919. In Versailles wird der Friedensvertrag erarbeitet. In Berlin gründen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht die Kommunistische Partei und werden bald darauf ermordet. Der 8-Stunden-Tag wird eingeführt. Frauen erhalten das aktive Wahlrecht. Und in Frankfurt wird ein Lehrstuhl gegründet, der diese politischen und ökonomischen Umbrüche und ihre Auswirkungen auf Menschen und Gesellschaft wissenschaftlich untersuchen soll. Franz Oppenheimer ist der erste Lehrstuhlinhaber für Soziologie in Deutschland. 1864 in Berlin geboren, im ersten Beruf Arzt, dann Nationalökonom.
Insofern steht der erste hauptamtliche Soziologe Deutschlands exemplarisch für die Themen- und Methodenvielfalt der Soziologie. Und die Geschichte von Franz Oppenheimer passt eigentlich sehr gut auch in diese ganzen Eigenarten der Gründungsgeschichte der Frankfurter Uni als Stiftungsuni. Hier ist viel experimentiert worden und manches hat eben auch sehr gut geklappt.
Freut sich Universitätspräsidentin Professor Birgitta Wolf beim Festakt. Die Goethe-Universität war erst 1914 gegründet worden, infolge einer Bürgerstiftung. Auch der Lehrstuhl für Soziologie an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät ging auf eine Stiftung des jüdischen Kaufmanns und Mäzens Karl Kotzenburg zurück. Mit Franz Oppenheimer konnte ein Wissenschaftler gewonnen werden, der kritisch auf die Theorien von Karl Marx blickte und daraus die soziale Marktwirtschaft entwickelte. Der spätere Wirtschaftsminister und Bundeskanzler Ludwig Erhard war sein Schüler. Weitere große Namen bereicherten die Frankfurter Soziologie ab 1924, als sich am neu gegründeten Institut für Sozialforschung der schwäbische Fabrikantensohn Max Horkheimer mit der Dialektik von Friedrich Hegel, Friedrich Engels und Karl Marx auseinandersetzte.
Nach dem Ersten Weltkrieg war ich sehr unruhig in meinem inneren Wesen,
berichtet Horkheimer viele Jahre später in einem Fernsehinterview.
Denn mein Vater, bei dem ich ja zunächst einmal im Geschäft war, hatte mich immer gelehrt, dass die Menschheit fortschreite und dass Kriege mehr und mehr überholt seien. Dann war der Krieg 1914 bis 18 gekommen und diese Hoffnung hatte sich als ein unmöglicher Optimismus gezeigt. Und da sagte ich mir, ja, da stimmt etwas an diesem Optimismus nicht und begann Marx zu lesen.
Neben Gründungsdirektor Karl Grünberg entwickelt Max Horkheimer gemeinsam mit dem Philosophen Theodor W. Adorno, dem Psychoanalytiker Erich Fromm, dem Politologen Herbert Marcuse und weiteren namhaften Wissenschaftlern die interdisziplinäre Frankfurter Schule. Im Kapitalismus lauere die Gefahr, das kritische Bewusstsein der Massen zu ersticken und zu zerstören, war eine These. Auf die Frage, wie es sein könne, dass sich mehr und mehr Arbeiter dem Nationalsozialismus anschlössen, suchten die Wissenschaftler eine Antwort in der Studie über Autorität und Familie. Die Überlegungen, ob es so etwas wie eine autoritäre Persönlichkeit gäbe. Menschen also, die eine besondere Disposition hätten, sich totalitären Systemen unterzuordnen, begleiteten Horkheimer und Adorno ins Exil, in das sie nach der Schließung des Instituts im März 1933 erst nach Genf und später in die USA auswandern mussten. Auch hier setzt sich Adornos Beschäftigung mit zum Faschismus neigenden Persönlichkeiten fort. Beispielsweise mit deren Begeisterung für Symbole, die den Charakter überwältiger Ideen bekommen können.
Weil ja die abstrakte Idee eines Landes die Menschen nicht unmittelbar zu ergreifen vermag, heftet die sich dann an das sinnlich Fassbare eines solchen Symbols und reagiert dann mit jener Empfindlichkeit, die man ja kennt als einen Grundzug des autoritätsgebundenen Charakters, der überall dort wütend wird, wo er auf Verhaltensweisen stößt, die also mit dem von ihm konventionell Gesetzten nicht völlig übereinstimmt.
Mit dem Ende des Krieges und des nationalsozialistischen Regimes beginnt in Frankfurt die Wiederaufnahme des Universitätsbetriebes an der WISO-Fakultät. Und auch Adorno und Max Horkheimer und mit ihnen das Sozialwissenschaftliche Institut kehren wieder.
Der Gedanke, dass ich dazu beitragen könnte, für die Zukunft wieder solche Menschen zu erziehen, die für die Gerechtigkeit und für die Freiheit sich einsetzten, scheint mir ein so schönes Ziel zu sein, dass ich glücklich war, wieder hierher zu kommen.
Sagt Max Horkheimer. Die Vertreter der Frankfurter Schule machten es sich zur Aufgabe, die Widersprüche und Risse in der bürgerlichen Gesellschaft offenzulegen. Damit werden die Wissenschaftler, mittlerweile ist auch der junge Philosoph Jürgen Habermas zu ihnen gestoßen, zunächst zum intellektuellen Leuchtturm, an dem sich die Vertreter der Studentenrevolte in den 60er Jahren orientieren. Doch dann überrollt die Protestwelle auch das Institut. Adorno wird in Vorlesungen mehrmals niedergeschrien und zeigt dann keinerlei Verständnis mehr für die aufmüpfigen Studenten, die ihm eigentlich doch so sehr am Herzen gelegen hatten. 1969 stirbt Theodor W. Adorno an den Folgen eines Herzinfarkts, 66-jährig in der Schweiz. Jürgen Habermas übernimmt die Professur für Sozial- und Geschichtsphilosophie. Um die Soziologie in Frankfurt wird es ruhiger. Aber 1987 beginnt eine neue, wichtige Entwicklung. Der erste Lehrstuhl für Frauen- und Geschlechterforschung wird eingerichtet. Die erste Amtsinhaberin, Professorin Ute Gerhardt, erinnert sich am Rande des Festaktes.
Und es war dann eine wunderbare Gelegenheit, aber gleichzeitig eine Übererwartung. Das eine Professur kann ja nicht die ganzen Verhältnisse an der Universität, auch die Studienbedingungen ändern. Und ich weiß, ich stand gegenüber Erwartungen von den Studierenden, die überall jetzt dieses endlich offiziell studieren wollten, die man ja gar nicht erfüllen konnte.
Heute sind von den 19 Professoren und Professorinnen, die am Institut für Soziologie der Universität Frankfurt lehren, 9 weiblich. Eine von ihnen ist Professorin Daniela Gruno, die sich mit quantitativen Analysen gesellschaftlichen Wandels beschäftigt. Ein Schwerpunkt ist die Erwerbstätigkeit von Frauen und dadurch entstehende Veränderungen in Elternschaft, Familie und Gesellschaft.
Als wir mit meinem Promotionsprojekt angefangen haben, da wurde noch gesagt, oh, die Karrieren von Frauen seien so kompliziert, das ließe sich in Daten so schwer abbilden. Das sind natürlich Diskussionen, die wir heute nicht mehr führen. Wir bilden das sehr eloquent ab mit Längsschnittdaten und die Erkenntnisse sind nicht immer schön, aber sehr erhellend, die man dadurch erhält.
Eine geschlechtersensible Forschung ist für Daniela Gruno deshalb nicht mehr verzichtbar in der soziologischen Betrachtung unserer Gesellschaft. Zu Themen, die uns in Zukunft beschäftigen werden, forscht Thomas Lemke, Soziologe für Biotechnologie, Natur und Gesellschaft. Er arbeitet an einem posthumanistischen Konzept, in dem Natur und technologische Artefakte neu bewertet und in der Gesellschaft verortet werden.
Also wenn wir heute konfrontiert sind mit autonomen Drohnen oder selbstfahrenden Autos oder Algorithmen, die bestimmte Sachen machen, dann ist es offenbar so, dass gesellschaftliches Handeln auch von bestimmten nichtmenschlichen Entitäten maßgeblich mitbestimmt wird, beeinflusst wird. Und diese Form des Handelns, die müssen wir irgendwie ja mitreflektieren in der Soziologie. Und wenn wir das mit einem, sage ich mal, traditionellen Gesellschaftsbegriff machen, der ausschließlich auf Menschen fokussiert, dann verlieren wir bestimmte Phänomene aus dem Blick, die in der Gegenwart schon eine sehr große Bedeutung haben werden und wahrscheinlich in der Zukunft noch maßgeblicher unsere Alltage oder unser Handeln bestimmen werden.
100 Jahre Lehrstuhl für Soziologie. Eva Maria Götz berichtete.